Ja, der Heinz hat es bereits gesagt, es geht heute um die Geistesfrucht. Wir werden uns heute zwei weitere Punkte aus der Geistesfrucht anschauen. Es geht dabei um die Frage, was zeichnet eigentlich das Verhalten eines Christen aus? Was bezeichnet das Verhalten eines Christen? Und Frucht ist dazu da, um zu wachsen. Und es ist wichtig, dass wir als Christen wachsen. Dass wir nicht nur sagen, okay, ich habe mich für Jesus Christus entschieden. Ich habe es für mich angenommen, dass er für meine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Sondern dass ich mich auch dafür entscheide. Ja, ich möchte auch im Glauben weiterkommen. Eine Frucht ist dazu da, um zu gedeihen, um zu wachsen. Und auch da geht es auch als Christ drum. Das heißt in Epheser 4, Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und jetzt geht es nicht in erster Linie darum, ja, jetzt müssen wir uns noch mehr anstrengen und wir müssen noch mehr tun und so weiter, wie es ja oftmals viele Menschen und auch viele Christen denken, sondern es geht darum, dass wir den Samen in uns aufgehen lassen. Dass der Heilige Geist in uns wirkt, dass das Wort Gottes in uns wirkt, dass es uns verändert. Und wenn wir möchten, dass Gott uns gebraucht, dann ist es gut, sich auf diese Geistesfrucht zu konzentrieren, auf diese wichtigen zentralen Punkte, was der Heilige Geist uns schenkt. Und heute geht es um die Punkte Güte und Treue. Zwei Werte, die uns Christen auszeichnet. Und ich möchte noch einmal den Text lesen aus Galater 5, die Verse 19, Vers 23. Dort heißt es, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und was mir hier sofort auffällt bei diesen negativen Punkten, es sind alles Punkte, wo wir selber im Vordergrund stehen. Ja, Neid, Streit, Eifersucht, wir wollen gut wegkommen, wir wollen im Vordergrund stehen, wir wollen uns hervortun, vielleicht besser zu sein als andere Menschen. Und bei den anderen Punkten, bei der Frucht des Geistes, kommt es hauptsächlich darauf an, das Wohl des anderen zu suchen. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Wenn ich mir hier schon die ersten drei Punkte angucke, Liebe, Freude und Friede, das ist etwas, das bewirkt meine gute Beziehung zu Jesus Christus. Aber auch wenn ich hier gucke, Geduld, Freundlichkeit, Güte, da geht es vor allen Dingen um den Umgang mit dem Nächsten, mit meinem Nächsten. Und in all diesen Punkten merken wir, es spiegelt Gottes Charakter wider. Die Liebe Gottes, er ist geduldig, er ist sanftmütig, er ist gütig, er ist gut. Und das soll uns ausmachen. Was bedeutet Güte? Ich habe einmal nachgeguckt, eine Definition, die ich ziemlich gut fand. Güte ist eine freundliche, wohlgesonnene, großzügige Einstellung und Handlungsweise gegenüber einer anderen Person. Güte ist eine freundliche, wohlgesonnene, großzügige Einstellung und Handlungsweise gegenüber einer anderen Person. So, wir könnten jetzt sagen, okay, Freundlichkeit und Güte ist ja eigentlich ziemlich ähnlich. Ja, wenn man gütig ist, ist man ja im Prinzip auch freundlich. Aber ich glaube, Güte hat noch viel mehr. Sondern bei Güte stellt noch mehr das Tun in den Vordergrund. Es zeichnet noch mehr aus, was wir als Christen eigentlich tun. Und Gott, wir wissen, er ist gütig. In Psalm 103, dieser bekannte Vers, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder im Psalm 31, wo es heißt, lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht, hilf mir durch deine Güte, Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Psalm 31, ein Psalm, wo David in Bedrängnis ist, wo es ihm nicht gut geht. Aber ihm wird bewusst, in jeder Situation ist Gott da und er ist gütig, er ist gut. Und er hilft uns in kleinen Dingen, aber auch in großen Dingen. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, jetzt fokussiere ich mich auf Jesus Christus. Jetzt weiß ich, er ist gut und er gibt mir die Kraft dazu, zu dem, was ich brauche, vielleicht gerade in kleinen Dingen, vielleicht auch in großen Dingen. Und wenn wir uns anschauen, dass er alles für uns gegeben hat, dass er so gut ist, dass er seinen Sohn auf diese Erde gegeben hat und der für uns gestorben ist. Er ist so gut, er hat alles für uns gegeben. Aber warum tun Menschen eigentlich Gutes? Ich habe mal im Internet einfach mal eingegeben, warum tun Menschen Gutes? Und ich bin ziemlich schnell auf einen Artikel der Technikerkrankenkasse gekommen. Ein relativ frischer Artikel noch aus dem Mai. Und dort stand, dass wir Menschen eigentlich dazu angelegt sind, hilfsbereit zu sein. Also da stand gleich, okay, Güte bedeutet Hilfsbereitschaft. Und sie sagen, dass schon 18 Monate alte Kinder ihr Spielen spontan unterbrechen, um zu helfen. So, ich habe jetzt keine 18 Monate alte Kinder. Ich dachte, Kinder sind eher bekannt dafür, hier, das ist mein Spielzeug, nimm mir mein Spielzeug nicht weg. Aber es gibt ja auch Kinder, die sich um Puppen kümmern oder die das auch machen. Sie heben heruntergefallene Stifte auf, zeigen auf einen gesuchten Gegenstand oder schieben Hindernisse aus dem Weg. Oder sie sagen, auch bei manchen Tierarten ist es so, dort lässt sich auch Hilfsbereitschaft finden. Zum Beispiel bei asiatischen Elefanten, die trösten verängstigte Mitglieder der Herde, Schimpansen adoptierten Waisenkinder und Ratten versuchen, gefangene Artgenossen zu befreien. Also auch da finden wir das. Aber ist Güte mehr als Hilfsbereitschaft? Oftmals ist es ja auch so, wenn wir anderen Menschen Gutes tun, dann denken wir, eigentlich ist es ja für mich auch gar nicht schlecht. Wenn andere Menschen oder große Unternehmen, so zum Beispiel von John D. Rockefeller, dem wurde es ja auch oftmals unterstellt, dass er sich so da selber durch profiliert, dass andere sagen, ach, das ist aber ein toller Kerl, der setzt sich ja so für andere Menschen ein. Und dass es im Prinzip nicht darum geht, in erster Linie ja den anderen jetzt bedingungslos zu helfen, sondern dass man denkt, ach, dann stehe ich ja eigentlich besser da. Wenn ich jetzt dem anderen etwas Gutes tue, dann denken die Leute, boah, bin ich aber ein toller Typ. Aber das ist bei Gott anders. Wenn Gott von sich selbst sagt, ich bin reich an Güte und Treue, dann ist Gott freigebig. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass er überhaupt keine eigensinnigen Hintergedanken dabei hat, sondern er hat einfach den Wunsch, uns zu helfen, uns zur Seite zu stehen, uns glücklich zu machen. Aber auf der anderen Seite, das gehört auch zum Begriff Güte, ist auch eine gewisse Strenge dabei. Ich habe einen Vers im Römerbrief gelesen, in Römer 11, Vers 22, wo es heißt, du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewandt haben, und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Das ist auch ein Aspekt von Güte. Wenn du dich damit beschäftigst, mit diesem Wort, dann merkst du, er hat auch einen Charakter der Strenge. Und das ist auch bei Gott so. Auch bei ihm. Wir können seine Güte annehmen. Aber gleichzeitig, auch wenn wir es nicht annehmen, müssen wir auch mit den Konsequenzen dann auch leben. Und wir Christen, wir dürfen diese Güte, die wir von ihm bekommen haben, die wir von Jesus bekommen haben, anderen Menschen weitergeben. In Galater 6, Vers 10, wo es heißt, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Bei Jesus können wir das sofort sehen. Er ist auf der Erde gewesen, er hat vielen Menschen Gutes getan. Und oftmals ist es doch viel einfacher, dass wir rummeckern, dass wir unzufrieden sind, was alles nicht gut funktioniert, in der Familie, beim Ehepartner, in der Gemeinde, bei den Kindern, bei den Nachbarn. Aber der Heilige Geist möchte, dass wir anderen Menschen Gutes tun, ohne uns zu profilieren. Ich musste gleich an die Pharisäer denken, die ja oftmals zum Beispiel viel Geld gespendet haben und alles Mögliche und die dann erwartet haben, dass sie groß gegrüßt werden. Ich will dir einmal eine Challenge mitgeben für nächste Woche. Wo kannst du jemandem etwas Gutes tun, ohne dass er das vielleicht mitbekommt? Das kann zum Beispiel sein, eine Karte schreiben oder weiß, dem geht's gerade nicht gut. Es kann vielleicht auch ein Geschenk sein, was du jemandem machst. Es kann vielleicht auch sein, wenn du in der Firma bist, der Putzfrau ein Post-it mit 5 € dahin zu legen. Oder es kann vielleicht auch sein, jemandem den Rasen mähen, der gerade im Urlaub ist und der wiederkommt und denkt, oh, was ist denn jetzt eigentlich hier in meinem Garten los? Ich glaube, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann sehen wir viele Punkte, wo wir anderen Menschen etwas Gutes tun können. Aber vielleicht fallen dir auch Punkte ein, wo du sagst, da ist es auch für mich wichtig, für mich persönlich jemandem etwas Gutes zu tun. Zeit für andere Menschen zu investieren, indem du für sie betest, indem du mit ihnen zusammen einen Spaziergang machst oder ihn besuchst, indem du ältere Menschen hilfst beim Einkaufen. Vielleicht auch, wenn eine Kasse aufmachst, dass du nicht sofort losstürmst und auf die neue Kasse zugehst, sondern vielleicht jemand anderen vorlässt. Auch das hat was mit Gutsein zu tun. Ich fühle mich da selber sehr angesprochen. Es kann aber auch finanziell sein, wo du weißt, dass Menschen jetzt in der Corona-Zeit in große Notlagen geraten. Zu sagen, ja, mir geht es gerade noch gut in der Corona-Zeit, mir geht es gut. Ich helfe dir. Oder Organisationen, die in Schwierigkeiten kommen, auch da zu unterstützen. Eine Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, haben wir auch in der Gemeinde. Wenn ich gucke beim Sozius, beim Lebenswert, wo wir anderen Menschen dienen, aber es kann natürlich auch in anderen Bereichen sein. Wenn ich in der Technik mitarbeite, wie viele Menschen können heute den Gottesdienst sich anschauen, weil wir so viele Leute haben, die so engagiert in der Technik dabei sind. Die im Kinderbereich tätig sind, die in anderen Bereichen sind, wo wir anderen Menschen und wo wir Gott dienen. Aber Gutes tun kann auch mal sein, ein Gespräch zu führen, was notwendig ist. Ich habe gerade gesagt, Güte hat auch was mit Strenge zu tun. Und ich habe mich gefragt, als Jesus diese Tempelreinigung durchgeführt hat, hat er da nicht auch etwas Gutes getan? Ich denke schon. Denn er hat die Menschen darauf hingewiesen, wozu der Tempel eigentlich da ist. Nämlich er ist dazu da, um Gott anzubeten. Er hatte eine Sehnsucht danach, dass die Menschen dort wieder Jesus Christus, dass sie den Gott anbeten und nicht für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Gutes tun bedeutet, das Beste für den anderen Menschen zu wollen. Er will das Beste für die Menschen. Und auch bei uns ist es vielleicht dran, ein Gespräch zu führen, wo du weißt, diese Person ist gerade auf dem falschen Weg. Verabschiedet sich gerade von Jesus Christus oder macht Dinge, die ihn persönlich schaden, aber es ist unangenehm. Und dann kann es auch gut sein, in einer guten Art und Weise mit dieser Person zu sprechen, die du gerade vielleicht gut kennst. Auch das ein Aspekt, wie wir zu anderen Menschen gut sein können. Was ist für dich in dieser Woche dran? Wo kannst du anderen Menschen etwas Gutes tun? Vielleicht anonym, aber auch, wo du sagst, nee, da investiere ich jetzt Zeit, da gehe ich jetzt mal hin, da führe ich jetzt mal ein Gespräch oder auch bei uns in der Gemeinde, gerade auch in dieser Zeit. Ein nächster Begriff hier, Treue. Wörtlich genommen steht hier Vertrauen. Was ist das, Treue? Auch da habe ich mal nachgeguckt. Treue ist eine tiefe, unerschütterliche Loyalität und Hingabe an eine Person, der man durch ein Versprechen oder eine Verpflichtung verbunden ist. Sie setzt Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit ebenso voraus, wie das aktive Bemühen, eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen. Jemand hat mal gesagt, Vertrauen ist der Wille, verletzlich zu sein. Und wo ich in der Bibel gelesen habe, okay, es geht um Treue, musste ich natürlich als erstes an die Ehe denken. Sarah und ich, wir haben ja letztes Jahr im Mai haben wir geheiratet und wir waren in der Gemeinde, hatten dort unsere Hochzeit und wir mussten vor Gott und den Menschen, die da waren, ein Gelübde ablegen. Nämlich, dass wir treu sind bis zum Tod, in guten und auch in schlechten Zeiten. Wir sind dem Ehepartner treu. Wir haben es ihm versprochen. Das ist das Wichtigste. Das heißt, wir haben die Tür zu allen anderen Partnern auf der Erde zugeschlossen und sagen, ja, für diesen Partner habe ich mich entschieden. Und es wird nicht immer alles einfach sein, aber ich habe mich dafür entschieden, in Zeiten, wo Schwierigkeiten kommen, wo Bewährungsproben da sind, für Sarah da zu sein. Aber gleichzeitig ist die Ehe doch auch ein Riesenwagnis. Was ist denn, wenn ich jetzt nach einem Jahr merke, nach 2, 3, 4 Jahren merke, die Frau, die ich geheiratet habe, die passt doch eigentlich gar nicht so gut zu mir. Ich merke jetzt plötzlich, sie hat Eigenschaften an sich, da habe ich mich doch im Vorfeld ein bisschen vertan. Will ich das wirklich? Komme ich da wirklich mit klar? Oder was ist, wenn jetzt plötzlich in 20 Jahren, man verändert sich ja auch mit der Zeit, wenn der Partner sich dann verändert und vielleicht ein ganz anderer Mensch ist, als wie ich eigentlich vor der Hochzeit diesen Partner kannte. Was mache ich dann? Auch dann sage ich, ich entscheide mich täglich neu dafür, das Bedürfnis meiner Frau nach Liebe zu stillen. In der Praxis ist es eine große Herausforderung. Ehe ist Arbeit. Man kann das so einfach von hier vorne sagen. Jeder weiß, es ist eine Herausforderung. Es kommen immer wieder Probleme und Schwierigkeiten auf einen zu. Aber jemandem treu zu sein, ist auch eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Und oftmals sind es unsere Gedanken, durch die wir dann falsch gesteuert werden. Es sind innere Dialoge, die im Kopf ablaufen, wo man dann vielleicht etwas Komisches machen könnte, wo es in Gedanken erstmal anfängt, untreu zu werden. Zum Beispiel, wenn ich als Mann jetzt nach Hause komme und meine Frau, die ist immer nur am Rumnörgeln und sagt, hier, du kümmerst dich nicht um die Kinder, du machst nichts im Haushalt und was ist eigentlich los, wann hast du jetzt mal Zeit für mich, wo Lob und Anerkennung nicht unbedingt gegeben ist. Aber dann merkst du plötzlich, eine Kollegin auf der Arbeit, die findet mich total toll. Die findet das so toll, was ich auf der Arbeit mache. Und die sagt immer, du siehst so gut aus, du hast so schöne Klamotten an. Und wollen wir nicht auch mal zusammen, weil bei der Arbeit haben wir auch eine Kaffeepause, wollen wir nicht auch mal zusammen Kaffee trinken? Oder wollen wir nicht mal dies machen und wollen wir nicht mal das machen? Und so fängt es schon in Gedanken an, ach ja, da könnte man ja mal gucken. Es ist ja natürlich nichts Schlimmes, sondern es ist ja bloß eine Kollegin. Und dann kommt eins zum anderen und plötzlich ist die Untreue da. Und dann ist es gut, sich das bewusst zu werden, was da gerade im Kopf passiert, was in den Gedanken passiert. Und dann einen klaren Cut zu setzen und sagen, nein, ich habe mich für meine Frau entschieden. Das sind Herausforderungen, da sollte man vielleicht mal als Ehepaar drüber sprechen oder vielleicht auch in Ehebegleitung gehen oder was weiß ich wo, was übrigens immer gut ist. Aber dann zu sagen, nein, auf diese Gedanken lasse ich mich nicht ein, da geht etwas in die falsche Richtung und ich gehe wieder zurück und ich bin meiner Frau, bin ich treu. Denn ich habe ihr das versprochen, dieses Gelübde zu halten. Wo kann ich noch treu sein? Ich kann auch bei der Arbeit treu sein. Du kannst treu sein an deinem Arbeitsplatz. Dass der Arbeitgeber sich auf dich verlassen kann. Treu deine Arbeit zu machen. Nicht nur, wenn er vielleicht hinter dir steht oder wenn du weißt, so jetzt aber wird's kontrolliert. Sondern so deine Arbeit zu tun, dass du treu im Kleinen deine oder auch im Großen deine Aufgaben machst. Nicht zu sagen, ja, der Arbeitgeber, der zahlt mir ja so wenig. Dann kann ich ja auch meine Arbeit schleifen lassen. Was soll das eigentlich überhaupt? Oder, ja, der mag mich sowieso nicht. Was soll das? Ich muss ja nicht treu sein. Aber du hast auch einen Arbeitsvertrag und auch da sind die Aufgaben klar. Und auch da wollen wir treu unsere Aufgaben tun. In der Bibel, in Matthäus 25, dort gibt es das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Ich möchte noch mal kurz auf dieses Gleichnis eingehen. Mich hat das doch noch mal sehr fasziniert. Dort ist ein Mann, der wollte verreisen. Er ruft seine Diener zusammen und vertraut ihm sein Vermögen an. Dann dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2 Zentner und dem dritten einen, je nach ihren Fähigkeiten, so heißt es dort. Und dann reiste er ab. Der Erste, der die 5 Zentner bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der Zweite. Zu seinen 2 Zentnern gewann er noch 2 hinzu. Der aber, der nur einen Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der Erste, der die 5 Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte, du hast mir 5 Zentner anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere 5 dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest des Herrn. Dann kam der mit den 2 Zentnern und sagte, du hast mir 2 Zentner gegeben, Herr, und ich habe noch einmal 2 Zentner dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der mit 1 Zentner und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da sagte der Herr zu ihm, du unzuverlässiger und fauler Diener. Du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen können und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihn sein Teil weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Wir sehen hier, Gott hat uns allen etwas anvertraut. Ob in der Arbeit, in der Gemeinde, wo wir gerade sind. Dem einen hat Gott viel anvertraut, dem einen hat Gott weniger anvertraut. Aber mit dem, was Gott dir anvertraut hat, mit dem sollen wir treu umgehen. Nicht zu sagen, ja, der hat ja so eine große Verantwortung und das, da muss ich jetzt auch irgendwie, das kann ich doch alles gar nicht. Nein, sondern mit der Aufgabe, die Gott dir geschenkt hat, in dem Kleinen, wo du bist, da treu zu sein. Das zählt in der Gemeinde, in der Aufgabe, die Gott dir geschenkt hat. Das zählt aber auch an deiner Arbeitsstelle. In der Gemeinde oft im Kleinen treu zu sein. Wir haben so viele Mitarbeiter, die schon jahrelang treu im Kleinen ihre Arbeit machen. Das sehen viele Menschen überhaupt gar nicht. Aber wo jahrelang, 5, 10, 20 Jahre im Kleinen große Dinge gemacht werden. Und das ist etwas, was wichtig ist, im Kleinen treu zu sein. Natürlich auch treu bei der Arbeit, treu in der Ehe, aber auch treu zu mir selber zu sein. Zu den Werten, die ich habe, die die Bibel mir schenkt, immer wieder zu stehen. Und auch treu zu Gott. Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn du in Zweifeln bist, zu sagen, ich habe mich für Jesus Christus entschieden. Ich habe mich vielleicht sogar taufen lassen. Und diese Beziehung, die ich mit Jesus Christus eingegangen bin, die möchte ich festhalten. Es ist nicht immer einfach. Es kommen Zweifel, es kommen Herausforderungen, es kommen Krankheiten, die mich vielleicht auch davon abbringen. Aber dann habe ich Gemeindegeschwister, die mich immer wieder auf Jesus Christus zurückführen. Wir dürfen treu sein und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott treu zu uns ist. Dass er, auch wenn wir falsche Wege gehen, dass er trotzdem zu uns hält, dass er uns unsere Schuld vergibt, dass wir immer wieder zu ihm zurückkommen dürfen. Und vielleicht geht es dir gerade so, dass du denkst, ja, ich weiß, Gott ist treu, aber ich bin untreu. Dann will ich dich dazu ermutigen, zurück zu Jesus Christus zu kommen, zu ihm zu gehen, zu ihm zu beten und ja, diese tollen Dinge, diese tollen Bibelverse für dich in Anspruch zu nehmen, dass deine Schuld weggewischt ist und dass er dich über alles liebt. Das Abendmahl bewusst zu nehmen und zu sagen, ja, ich fokussiere mich darauf, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber Jesus ist perfekt und er ist treu und er steht zu mir. Und diese Treue, das gebe ich in meinem Umfeld, in meiner Ehe, in meinem Arbeit, in der Gemeinde, gebe ich das weiter. Wie es hier in der Geistesfrucht heißt. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das möchte der Heilige Geist dir schenken. Und als Christ geht es darum, zu wachsen. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern aus dem Evangelium heraus. Der Heilige Geist bewirkt das. Aber wir müssen uns auch dafür entscheiden, ja, ich möchte das. Ich stehe Jesus Christus zur Verfügung aus Liebe und ich lasse mich ja von ihm weiterbringen im Glauben. Und ich habe eine Gemeinde, ich habe meine Hauskreise und die helfen mir auch in schwierigen Situationen an Jesus Christus festzuhalten. Und ich kann für andere Menschen da sein und ich kann mich für ihn einbringen. Gott segne euch. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ja, ich danke dir dafür, dass du lebst. Und wenn ich das so höre, die Geistesfrucht, dann immer wieder denke ich mir, ich bin ja nicht der perfekte Mensch, also ich kann das ja gar nicht alles ausfüllen, das geht ja nicht. Aber du siehst, ja, wie es in unserem Leben aussieht, wo Punkte da sind, die da nicht reingehören. Und ich danke dir darum, dass es ja auch bei dir, dass es nicht um Gesetze oder Gebote geht, sondern dass du uns bedingungslos liebst. Und dass du uns vergeben möchtest und dass du uns die Kraft dazu schenken möchtest, auf deinem Wege zu gehen. Nicht, weil wir uns selber so anstrengen, dann landen wir im Burnout oder was weiß ich wo. Sondern jeder da, wo er im Glauben steht, soll er weiterkommen, Herr Jesus. Ich bitte dich auch für uns auch als Gemeinde, dass wir auch ein Teil dessen da sein können, für jeden Einzelnen, dass er im Glauben wachsen kann, dass er vorankommen kann, in den Gottesdiensten, in der Bibelstunde, in den vielen Angeboten, die wir haben, die auch in Corona noch möglich sind, Herr Jesus. Und ich bitte dich darum, ja, dass wir diese Angebote wahrnehmen, dass wir es nutzen, dass du in uns das Feuer entfachst, dass wir im Glauben wachsen wollen, dass wir weiterkommen wollen, um anderen Menschen zu dienen, Herr Jesus Christus. Bitte segne uns. Amen.